Purcell, der Inside Purcell Group Podcast.
Es wurde Zeit, die Knospen sprießen, der Frühling ist zum Greifen nahe, riechbar auch der Sommer und das bedeutet, die Campingsaison startet. Robert Hein, Mr. Kastenwagen. Mein Lieber, du bist ja nicht nur bei Purcell beschäftigt, sondern du fährst ja auch privat mit einem Reisemobil, mit einem Kastenwagen in Urlaub. Wie darf man sich das vorstellen bei dir?
Also sogar nicht nur privat, auch geschäftlich, wenn ich ins Werk fahre, immer mit dem Purcell.
Immer mit Purcell.
Immer mein Schlafzimmer mit.
Spart praktisch die Hotelübernachtung, oder?
Ja, richtig. Und du musst nicht in Hotels ein- und auschecken. Du kannst deine Bettwäsche mitnehmen. Du hast dein eigenes Bad mit. Das macht der Spaß.
Das ist großartig. Und dann hast du aber trotzdem noch die Nerven, auch privat dann mit der Family im Sommer in die Ferien zu fahren, Ostern.
Ja, natürlich. Also ein Campingurlaub im Jahr muss sein.
Wie muss ich mir das vorstellen? Du bist ja der Experte. Wir haben ja schon so viel von dir erfahren, Mr. Kastenwagen, wenn du über einen großen Campingplatz läufst. Du siehst so einen Campingplatz ganz anders, wenn da die ganzen Mobile stehen und so. Du weißt ja die Typenbezeichnung, wo welche Schraube verbaut ist und das alles.
Also wenn du es jetzt genauer nimmst, könnte man sagen, du nimmst ein Stück Arbeit mit in Urlaub, aber du musst halt dann einfach sagen, okay, jetzt bin ich hier, jetzt habe ich Freizeit, jetzt ist der Kastenwagen mein Zuhause. In dem wohne ich oder bewege mich um den Kastenwagen rum und du siehst es dann wie eine Ferienwohnung oder wie ein Bungalow oder wie ein Hotelzimmer. Das macht dann keinen Unterschied mehr.
Für dich schon selbst, aber wenn du auf den Platz fährst, was sind so die Top-Reiseziele?
Ich bin sehr gerne in Kroatien unterwegs, Griechenland, Italien, das sind so die Hauptreiseziele.
Und da triffst du ja aber auch Kunden, ne? Oder auch Menschen, die eure Purcells kaufen. Ja.
Natürlich sieht man viele Purcells, das ist richtig. Ja.
So Purcell,
Globecars, Roadcars, Clever, Vans, also alles, was wir so in der Gruppe zu ausbauen.
Und erkennen dich die Leute dann und die Camper und sagen, ich habe hier ein Problem, ich habe da irgendwie eine Schraube in der Hand, die da nicht hingehört, was machen wir jetzt da?
Eigentlich nicht. Also wenn du mit dem Purcell unterwegs bist, dann fragen die dich vielleicht mal kurz, ob sie den Grundriss sehen dürfen. Ja, wenn du sagst, du hast ein 6 Meter Längsbett oder ein 640er, den sie noch nicht gesehen haben, dann wollen die dir mal anschauen, aber die nehmen dich eigentlich als ganz normalen Campingkollegen war, nicht als Ausbauer oder Hersteller.
Und siehst du dann Sachen auch, was Zubehör angeht, wo du sagst, oh, habe ich ja so auch noch nicht gesehen oder bist du wirklich immer State of the Art?
Es ist oft spannend, weil viele machen ja so ein bisschen Eigeneinbauten, ohne dass sie jetzt in Zubehörhandel laufen und sich Sachen kaufen, sondern die nehmen eine Kreissäge, bauen irgendwas oder haben eine gewiefte Idee fürs Bad, für eine Halterung.
Entschuldigung, sie nehmen eine Kreissäge und ernsthaft?
Nee, und bauen sich halt irgendein Teil, also speziell für die Heckgarage gibt es viele, viele Lösungen an Auszügen, wo du Sachen verstauen kannst, wie du clever gewitzte Lösungen bauen kannst, das finde ich schon immer spannend. Also die schneiden jetzt nichts am Möbelar vom Purcell,
so.
Sondern nehmen halt irgendein Stück Holz, schneiden irgendwas für die Heckgarage, ja, beispielsweise. Ja. Das sehe ich öfter.
Und dann?
Ja, und dann haben die da zum Beispiel Auszüge und haben dann da ihre weiß ich nicht, was sie alles mit haben, ja, ihren Generator für Notstromfälle, ihr Stand-Up-Pedalboard in einer kleinen Box mit Akkupumpe und. Also, oder für einen Hund irgendeine Box, eine Safety-Box. Ja, das ist oft ziemlich spannend.
Gab es mal den Fall, dass du was gesehen hast oder beobachtet hast, wo du sagst, oh, das müssen wir unbedingt umsetzen oder irgendwie in der Entwicklung reinarbeiten?
Es gab mal eine spannende Lösung für den Tisch drin, den man dann draußen an der Küche anbringen kann. Ja, wenn die Tür offen ist, dass du sozusagen deinen Tisch aus der Dinette innen auch als Campingtisch draußen verwenden kannst. Da hat er sich so ABS-Kunststoff-Ziehschalen gebaut und hat den Tisch dann draußen eingehangen. Das fand ich ziemlich spannend. Hat aber dann ein bisschen Probleme mit der Schiebetür gegeben, mit dem Küchenblock, dass es kollidiert. Deswegen haben wir es wieder verworfen. Aber das wäre so ein Punkt gewesen, so eine kleine gewiefte Lösung, ja, wo wir den Tisch dann öfter verwenden können.
Jetzt ist es bei mir so, ich fahre ja einen XC50.
X250.
Entschuldigung.
Das heißt nur, du fährst den X250.
Den X250. Kann ich auch mal erzählen, das Bild können wir ja auch mal online stellen. Du hast den Wagen ja schon gesehen.
Ein Hamster, ja, habe ich schon gesehen.
Es ist der Hamster. Es ist ein mobiles Radio. Podcast, Produktionsstudio und Tonstudio. Und da ist ein riesengroßer Hamster draufgeklebt. Also nicht draufgeklebt.
Wahrscheinlich foliert, oder?
Ist foliert worden, korrekt. War auch unglaublich teuer auch. Und da ist ein überdimensionaler großer Hamster drauf mit Kopfhörern. Und das ist schon so
unverkennbar.
Unverkennbar. Auch da kann ich gerne eine Geschichte drüber erzählen. Vielleicht auch mal was für euch. Man nimmt dieses Fahrzeug von außen nicht als Reisemobil wahr. Es sieht aus wie ein Firmenfahrzeug. Also wenn ich in Italien stehe oder man darf ja nicht überall unglaublich lange stehen oder so weiter. Aber es kommt keiner auf die Idee, dass da ein Bad drin ist, dass ein Schlafbereich hinten drin ist, dass da eine Toilette drin ist, eine komplette Küche. Die Leute sind aber völlig überrascht, wenn sie davor stehen und dann reinschauen.
Wenn du den so folierst wie du deinen, dann ist es natürlich der Wow-Effekt, ja, weil das Wohnmobil kommt dann dahinter. Wenn du mit normalen Purcell-Standardbeklebung in Urlaub fährst, wissen die Leute in der Regel schon, dass es ein Reisemobil ist. Da ist der Baueffekt gleich gar nicht mehr so groß. Außer du hast halt irgendwie ein neues Modell oder es ist irgendeine Komponente, wie jetzt das Skyroof beim Prime, was sie noch nie gesehen haben, oder das Multiroof beim Shine, so ein Tablar, das du rauf runterklappen kannst. Das sind schon so Wow-Momente, aber so generell wissen die schon mittlerweile, ist ja der Kastenwagen salonfähig, wie der innen aussieht, so von der Grobaufteilung.
Warum eigentlich diese relativ überschaubare Farbpalettenauswahl? Gefühlt sehe ich auf Straßen oder auf Campingplätzen weiß oder schwarz.
Ja, die Farben sind ein bisschen verschwunden aus der Chassispalette, das ist richtig. Also früher gab es ja auch dieses Lime Green noch und Gelb, Gackerlgelb oder Eigelb. Ja, da gab es die wildesten Sachen und verschiedene Rottöne. Mittlerweile hast du die Standard-Rot-Blau-Farben und 17 gefühlte Grautöne. Nee, es sind 4, 5 pro Modell, ja. Aber es sind ein Haufen Grautöne, schwarz und weiß. Du hast recht, es ist einfach so ein automotiver Ansatz, der so auch im Kastenwagen weiterverfolgt wurde.
Es hat nicht den Hintergrund wie jetzt auf griechischen Inseln, wo die Gebäude eher weiß sind, weil es um die Sonnenreflexion geht, und das hat damit gar nichts zu tun.
Nein, ist einfach so. Genau. Wir können nur bestimmte Farben bestellen. Das gibt im Endeffekt die Stellantis-Gruppe jetzt vor oder bei Mercedes halt die Mercedes-Benz AG, und die Möglichkeiten haben wir und das war's.
Wie ist es bei dir, wenn du privat verreist oder im Campingurlaub bist, irgendwo hinfährst? Jedes Fahrzeug hat mal an einer gewissen Stelle ab einer gewissen Laufzeit auch einmal ein Thema. Da hat man eine Schraube in der Hand und weiß nicht, wo die hingehört, oder irgendeine Leitung ist verstopft, klemmt oder wie auch immer. Du kannst das alles selber reparieren.
Also wir Mitarbeiter der Purcell Group, wir haben auch genau die gleichen Fahrzeuge, die Kunden kaufen. Wir haben nichts Spezielles, Eigengebautes. Wir haben die gleichen Themen und Probleme. Meistens, wenn ich jetzt irgendeine Fehlermeldung an der Gasheizung sehe oder irgendwo kein Strom anliegt, ja, dann weiß ich schon, was es liegt. Es könnte ein Kabeldefekt sein, es ist eine Sicherung geflogen. Da kann ich mir selber behelfen. Wenn das aber natürlich eine Leitung ist, die jetzt irgendwo im Holm verläuft, hinter Möbelbau oder hinter der Isolierung, kann ich auch nichts machen an der Stelle. Muss ich genauso zum Händler oder in die Werkstatt, wenn es ein Chassisproblem ist, wie jeder andere Kunde auch.
Du hast aber den Röntgenblick in so einem Fahrzeug. Also wenn du jetzt in einem Summit sitzt beispielsweise, du siehst jetzt nicht nur das, was der Normalkunde sieht, was ich sehe. Da ist eine Lampe, da ist ein Kühlschrank, sondern du hast eigentlich den Röntgenblick dadurch, weißt genau, was dahinter ist, wo welche Leitung verläuft, wie das gebaut ist.
Ich würde sagen, im Großen und Ganzen ja. Also jetzt nicht jede Leitung, aber ich weiß grob, wo der Kabelbaum läuft, wo was angeschlossen ist, wo was verzweigt ist und wo jetzt zum Beispiel Wasser läuft, ja, wo Wasser der Absperrhahn sitzt, ja, oder der Frostwächter, das weiß ich.
Jetzt bist du ja in der Produktentwicklung mittlerweile angekommen, warst aber auch lange Zeit im Vertrieb. Und zu dieser Vertriebszeit auch als Camper, als Reisender unterwegs. Das heißt, du hast also beide Seiten dann am Ende auch erlebt. Wie hat sich für dich der Markt gefühlt entwickelt?
Also meine Erfahrung, dieser Zweitwagen-Gedanke ist ein bisschen geschrumpft, habe ich das Gefühl, ja, aufgrund von Gesprächen mit Endkunden und auch so ein bisschen als Reflexion des Händlerfeedbacks aus der Branche. Früher war so ein 6 Meter oder 5,40er Querbett, so wie du einen hast, das war so ein typischer Zweitwagen. Mhm. Ja, dann haben sich die, da war auch das Dieselthema, aber auch noch kein politisches Thema, kein umwelttechnisches Thema. Da wurde das gerne mal als Zweitwagen angeschafft, wenn ein fixer Parkplatz in der Arbeit oder zu Hause vorhanden war. Das ist ein bisschen weggebrochen im Segment 640er, also die bisschen exklusiveren Modelle, die laufen nach wie vor und erfreuen sich sogar größerer Beliebtheit wie früher. Aber diese Brot- und Butterfahrzeuge, die ich so aus der Zeit 2016, 2017, 2018 kenne, gerade die Plus-Modelle, ja, mit den Querbetten, die sind ein bisschen zurückgegangen. Daraus schlussfolgere ich, dass einfach das Klientel ein bisschen, ich würde sogar sagen, vielleicht sogar ein bisschen älter, es ist mehr so die Barzahlerfraktion, es ist die Finanzierer sind so ein bisschen raus aus dieser Linie. Mhm. Und man muss natürlich gucken, dass man auch diese Zielgruppe da bestmöglichst bespielt, ja, dass man da die richtigen Grundrisse hat. Und wir wollen eigentlich jünger werden, aber ich habe das in der Fahrzeugkategorie klassischer X250 noch nicht gemerkt. Bei den Vans, bei den Kleinen, das ist was ganz anderes, ja, oder beim Easy Entry. Aber jetzt speziell hier die Summit-Linie, denke ich mal, Prime-Shine-Linie, die großen Modelle, da sind die Kunden gleich alt, wenn nicht älter. Das ist diese Generation, die Geld hat, mhm, grob gesagt, die Barzahler-Generation, die sich so ein Auto einfach erträumt und dann kauft.
Man muss ja auch bedenken, man braucht ja auch einen Platz, wo man das Ding hinstellen kann.
Richtig.
Ich wohne Stadtmitte München und habe da ein Riesenthema gehabt. Als ich mein erstes Wohnmobil ausgeliehen hatte, dachte ich mir, ja, da hieß es dann auch, können Sie hier abholen und dann fahren Sie heim und beladen den. So, jetzt stehst du in Schwabing in der Maxvorstadt, ne, irgendwo auf der Schellingstraße, wo die Trambahn durchfährt, da musst du so einen Hobel erstmal irgendwo parken. Also das muss man ja auch wissen, und dann habe ich auch überlegt, wie wäre das dann, wenn das jetzt mein Zweitwagen wäre? Ich hätte gar keine Option, den irgendwo abzustellen. Klar, wenn du auf dem Land draußen, ein bisschen außerhalb, da ist das kein Thema, da gibt's doch Scheunen, Unterstellplätze. Das ist aber auch eine Geschichte, die man ja bedenken muss, wenn man sich sowas anschafft.
Das ist vollkommen richtig. In südlicheren Ländern mit engen Parkplatzsituationen in Städten, da waren schon immer die 5,40er, 6 Meter Grundrisse mit diesem Aufstelldach, mit diesem typischen, für möglichst viele Schlafmöglichkeiten sehr gefragt. Das heißt, 4 Personen können fahren, 4 können schlafen. Da kannst du immer mit Kindern verreisen, hast ein relativ kurzes Fahrzeug. Das hast du ja beim 6 Meter Querbett nicht, da hast du vielleicht 4 Sitzplätze, aber maximal mal 3 Schlafplätze. Ja, und das waren eben so die sagen wir mal so die Generation Familie mit noch einem Kind oder Hund, ja, die sich so ein Fahrzeug als Zweitwagen leisten. Bei den Längsbetten, bei den 640ern, ja, die, sagen wir mal, die Prime 640, Shine 640, das waren schon immer die etwas teureren Fahrzeuge, die auch dieses, sagen wir mal, kaufkräftigere Klientel angesprochen hat. Und das ist eins zu eins gleich geblieben. Also da vermerke ich eher einen Anstieg. Also die Längsbetten auch im 6-Meter-Bereich, das ist jetzt der Shine 600L beispielsweise oder LR, die sind definitiv auf dem Vormarsch.
45, 640 ist ein Meter Unterschied.
Ja.
Aber das Hauptkriterium, Merkmal ist Längsbett, Querbett.
Ja, beim 540er hast du einen kurzen Radstand, ja, da hast du einen anderen Wendekreis. Wie du schon sagst, in der Stadt vielleicht weniger Probleme. So ein Mercedes V-Klasse, nehmen wir mal den Vanstar, der hatte auch schon 5,14 Meter Fahrzeuglänge. Jetzt hat dein Summit 540, das sind jetzt mal gerade noch 25 Zentimeter mehr, das kriegst du unter. Aber ab 640 wird schon eng. Ja, und den 6 Meter kriegst du vielleicht gerade noch so auf dem Lidl-Aldi-Parkplatz von der Größe her, aber beim 640 ist es aus.
Da wird es dann schwierig. Ich habe es mal nachgerechnet, ich glaube der 7er BMW ist... Aktuelle Version ist nicht viel Unterschied von der Länge her.
Das ist richtig,
zum 540er.
Das ist richtig.
Was man ja nicht denkt und nicht meint, gerade beim Einparken, da merkt man es dann schon.
Der Mercedes, wir verbauen hier den XL, den gibt es auch noch in extra large. Ja, das Chassis, der hat dann 545. Das wäre dann genauso lang der Vito, die V-Klasse, wie jetzt dein Summitschein.
Sind es eher Familien, eher Paare, die Richtung Kastenwagen gehen oder mit Hund vielleicht noch, Kind, Kleinkinder? Was genau. Ist da so die Hauptzielgruppe jetzt? Auch diesen Sommer, 25.
Mit Kleinkind oder eben ein Kind schon aus dem Haus oder eins der beiden Kinder schon aus dem Haus. Also meistens sind es Paare mit oder halt Personen mit bis zu drei, also Familiengrößen, drei Personen oder Hund. Ab 4 ist machbar, ja, wird es eng und ab 5 wird schon fast unmöglich. Wir haben ja diese tolle Option mit 5 Sitzplätzen. Also man kann auch mal die Scheinmodelle zum Beispiel auch nutzen, um die Kleinen mal vom Fußballtraining abzuholen, wenn zwei Freunde mitkommen. Aber so generell für den Urlaub wird es dann schon eng mit Schlafen. Das heißt, wenn die Familien größer werden, das ist dann schon eher was für einen Teilintegrierten oder für einen Alkoven. Ja, da hat der Kastenwagen einfach die Größe nicht, um die Personenzahl unterzubringen. Und also wenn man jetzt hier nochmal das Resümee von den Messen zieht, jetzt von Stuttgart, die letzte Messe, ganz klar, 6 Meter Längsbett, 640 Längsbett, also Paare mit maximal einem Kind oder Hund.
Und dann hat man ja die Option auch noch dann im vorderen Bereich, jetzt gerade bei einem Summit, dann so ein Notbett kann man es ja nicht nennen, aber da gibt es ja die Möglichkeit, dass da noch quer ein Kind oder eine recht kleinere Person liegen kann.
Kannst du machen, kannst du rüberlegen, dann hast du halt die Sitze nicht gedreht, das ist immer so ein Thema, dann musst du, wenn du in der Dinette sitzen willst, der muss das Bett wieder abbauen, Sitze wieder drehen, dann bist du schon wieder in diesem Bus, wo wir gesagt haben, ich erinnere mich an das Gespräch mit dir von deinen Freunden, glaube ich, die in VW California fahren, und die müssen alles immer, es ist immer der Kompromiss, ja, du musst alles immer verräumen, um irgendwo hinzukommen, um irgendwas benutzen zu können. Und das ist eigentlich das, was der Kastenwagen bieten sollte, dass er für alles seinen Bereich hat. Und dieses Notbett ist ein Notbett und das kannst du auch für kleine Kinder benutzen. Aber wenn die größer werden, wollen die da vorne auch nicht mehr schlafen. Also das, wenn du jetzt wirklich diese Option ziehen würdest, wäre jetzt so ein Stockbett im hinteren Bereich. Das hat zum Beispiel das Roadcar 601 oder du nimmst ein Schlafdach auf ein 6 Meter oder 540er, wo du oben nochmal ein bis zwei Schlafplätze zusätzlich hast durch das aufgesetzte Schlafdach.
Allerdings muss man natürlich auch hier wieder das Thema Gewicht.
Richtig.
Weil das sind schon
110.
Also einfach oben drauf und dann können da zwei Leute schlafen.
Genau, aber du verlierst natürlich die 110 Kilo in der Zuladung, klar, wenn du das Fahrzeug sonst gleich lässt und mit mehr Leuten brauchst du ja nicht mehr Gepäck, ja, dann kommt dieses kleine Kofferthema wieder, es wird immer dann ein größerer Kompromiss, umso mehr Personen.
Ich höre so ein bisschen raus, also Familien ja, wenn dann aber eher mit kleinen Kindern oder dann Paare, die Kids jetzt dann aus dem Haus sind.
Genau, also richtig komfortabel sind die Fahrzeuge, denke ich mal, wir hatten immer unseren Sohn mit oder den nehmen auch noch mit, zu dritt, das passt hervorragend, ja, da gehen 6 Meter Grundrisse, da gehen 640er, da geht ein 540er mit Schlafdach, da geht alles. Wenn die Große auch noch mitgefahren ist, haben wir einmal gemacht, zu viert, die ist dann erwachsen schon mitgekommen, ja, dann will die ihren eigenen Bereich haben und da wird es dann schon ein bisschen kritischer, ja, weil du musst ja auch eher ein bisschen auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kids eingehen, aber zu zweit, zu dritt mit Hund, das geht hervorragend.
Ist das noch cool oder wird das wieder cool? Wie siehst du da die Entwicklung, gerade bei jungen Leuten, Camping, Autarkie, Kastenwagen, heute hier, morgen da, das ist ja im Grunde, so ein Fahrzeug ist ja nichts, um 3 Wochen an einem Platz zu stehen.
Kannst du auch, aber es sind natürlich, bietet sich an, mit einem Kastenwagen zu reisen. Das ist das, was ich so genossen habe. Ich bin oft Palermo mit der Fähre gefahren und bin dann komplett über Kalabrien, Apulien wieder hochgefahren oder einen Weg Griechenland runter auf Landstraße durch Ex-Jugoslawien und dann mit der Fähre wieder zurück. Weil du kannst einfach, wenn du mal 2-3 Tage irgendwo stehst, reicht es dir und du kannst gut neue Sachen bereisen, erforschen, weil das Fahrzeug sehr wendig ist. 3 Wochen am Campingplatz habe ich persönlich noch nie gemacht an einem. Ja, und ich kämpfe schon lange. Mhm. Bei mir ist eine Woche war der
Und dann juckt es da.
Dann juckt es, ja, dann juckt es mal was anderes zu sehen. Ja, aber du hast ja gleich abgebaut.
Ja, ja klar.
Das ist auch kein Stress, weil das ist ja Markise reingekurbelt, 2 Stühle, einen Tisch hinten rein, ja, Türen zu und los. Das ist ja das Schöne, ja, die Flexibilität und die Kompromisslosigkeit dieser Fahrzeugkategorie.
Also was ich spannend fand, ich bin ja jetzt seit einem Jahr etwa dabei und bin relativ ohne große Planung da reingefallen in dieses ganze Thema. Deswegen stelle ich auch immer noch Fragen, die, ne, für dich total normal sind, aber du bist halt auch der Experte. Und mein erster Besuch auf dem Campingplatz war, ich stelle den Wagen ab und fahre die Markise raus, setze mich da hinten, trinke meinen Wein und dann ist schön. Und das dauert dann keine 2-3 Minuten, dann kommt dann schon von gegenüber so ein Pärchen an.
Genau.
Der so, Holländer, die Muschelwaage auf die Auffahrkeile, auf die Auffahrkeile drauffahren. Der ist schief. Der ist doch nicht schief. Doch, der ist schief. Ja, ich gucke, kannst du nicht machen. Hey, sowas. Das schaut doch super aus. Ja, aber wenn ich schlafen will, so wird der Tee kochen, musst du das gerade sein. Sondern Auffahrkeile. Sag ich, was ist Auffahrkeile? Ja, war beim Starterpack mit dabei, hat der Julian hier vom Sulzbos Freistadt mir mitgegeben. Dann muss man das erstmal finden. Und das ist aber so dieses Schöne, man ist immer in der Interaktion auch mit dabei.
Richtig.
Und trifft dann Leute und dann am Ende ist es ja, und dauert dann glaube ich eine Stunde und dann steht man bei dem anderen im Wagen drin und der steht bei dir im Wagen drin. Es wird so geguckt. Das ist so glaube ich wie wenn du in der Siedlung wohnst, rein Eckhaus, keiner weiß wie es beim anderen ausschaut. Auf so Campingplätzen ist das völlig normal. Und dann wird dann auch so ein bisschen mit angegeben, ne, was so dann ausgebaut wurde und wie dann noch hier irgendwelche Magnetknöpfe, wo dann die Cappuccino-Tassen über Kopf irgendwo dran gehängt sind.
Falschrum, genau.
Die
Magnettassen. Ja? Also mit Sicherheit bist du ganz schnell im Gespräch mit Campern. Dieses Community, die Community-Atmosphäre ist auf jedem Platz gegeben. Ob das ein Stellplatz ist oder ein Campingplatz. Ich denke, wenn du mit dem Kastenwagen ankommst und wie du sagst, ein Glas Wein vor deinem Camper trinkst, bist du schon Teil dieser Community. Ja? Und jeder will natürlich kurz mal deinen Beweggrund wissen, wenn du irgendwas Spezielles machst, wieso hast du es gemacht. Ja? Wir haben ja zum Beispiel auch Treffen. Wir haben Gruppen, die Primer, die sich treffen. Das sind alles Primes, damit Prime-Fahrer. Wenn die ein Treffen, der eine bringt regionalen Schinken mit, der andere nimmt Bier aus der Heimat mit, aus der kleinsten Brauerei, der nächste kommt aus einer Käseregion, der dritte ist Bäcker und so entstehen dann Riesentafeln und alle sitzen da, machen Brotzeit und unterhalten sich und tauschen sich aus. Die kommen auch manchmal mit 20, 30 Leuten auf die Messen, ja, und gucken, was es Neues gibt und melden sich vorher an, also super. Und so entstehen dann auch so gleichgesinnte Gemeinschaften, ja, die eine bestimmte Lebensphilosophie mit dem Fahrzeug verbinden und das ist, glaube ich, beim Kastenwagen besonders speziell.
Also es gibt die Primer und die Shiner und die Werner und die Roader, oder?
Die Shiner, das hätte ich jetzt ein bisschen von dir erwartet, Jan, dass du da eine Initiative zeigst.
Ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich weiß gar nicht, wofür dieses, was der Schein, was ist der Unterschied? Also Pössl 45, gibt es auch einen Pössl 45 normal?
Ja, es gibt den Pössl 45 normal, also Standard. Dann gibt es den Shine und den Prime. Der unterscheidet sich im Endeffekt ein bisschen im Aufbau. Du kennst ja deinen Shine, du hast ja hier über Kopf dein tolles Multiroof. Ja? Mhm. Mit dem Tablar, das kannst du ja darauf runterklappen. Du kannst Stauraum machen oder nicht, kannst ein offenes Fahrerhaus zaubern oder nicht. Mhm. Beim Prime ist es so, hast du hier oben Skyroof. Das ist so eine tolle, riesen Fensterscheibe, die kannst du aufkurbeln. Ja, dann hast du hier zwar keine Ablage, aber du hast tolles Licht. Das ist ein schönes Fahrzeug, schön hell.
Der Prime hat das Licht?
Der Prime hat das Skyroof oben, also das heißt, da kommt die Sonne rein.
Aber warum heißt denn dann der Prime nicht Shine? Weil Shine ist ja...
Weil der Shine ein besonderes Lichtkonzept, ein LED-Lichtkonzept hat. Da hast du in den ganzen Klappen diese Lichtleisten eingearbeitet. Du hast ein Oberschranklicht, du hast ein Unterschranklicht. Das heißt, die Farbe ist auch heller, die ist wohnlicher. Das ist so ein leichter Grauton. Ja, der Prime ist ein bisschen schwerer. Der hat so das dunkle Holz, das Palisanderholz. Das ist so ein bisschen Liner-Optik mehr. Ja, hat ein bisschen edleren Charakter. Der Shine hat einen frischeren, helleren Charakter. So unterscheiden sich die Fahrzeuge.
Schau hier, der Mann ist aus dem Marketing. Ich höre das schon raus. Das ist ja großartig. Thema Aufrüstung. Wenn man so über einen Campingplatz läuft, und ich war auch in Italien, auf verschiedenen Campingplätzen unterwegs. Es ist immer schön zu sehen, wenn man einen Platz hat und dann kommt ein Neuer, ein Newbie, der dann gegenüber anfängt aufzubauen. Mhm. So, und dann fragst du, wie lange bleibt der? Eine Woche. Ja, wir sind aus, weiß ich, Unterpfaffen, Geisel, Düdeldorf. Der kommt am Samstag an und reist am Samstag ab.
Ja.
Er ist aber gefühlt bis Dienstag am Auspacken und am Aufbauen und am Machen und da eine Lichterkette und da noch eine Satellitenschüssel und High-End und Dartscheibe beleuchtet und weiß der die Playmobilburg, den Schokobrunnen und alles. So, da ist er dann am Dienstag fertig, ja. Mittwoch großes Happening und am Donnerstag fängt er schon wieder an abzubauen. So, wo ich mir denke, was wird da alles rausgezaubert?
Ja.
Ja, vielleicht Anmerkung von mir, macht's die Kasten wegen vielleicht weniger Stauraum, dass man dann auch ein bisschen mehr Feeling hat. Oder gehört es dazu? Hier noch ein Windschutz, weißt du, so völlig irre.
Hast du schön skizziert. Ich glaube, das ist jetzt so wirklich die, also das war jetzt das beste Beispiel, wenn man ihn überlädt oder zu viel reinpackt. Ich bin ein absoluter Längsbett-Fan. Jetzt ist nicht unbedingt, weil ich nicht gern kuschel oder weil mir das über wen drübersteigen in Richtung Toilette jetzt was ausmachen würde. Man hat im Längsbett meistens auch mehr Stauraum. Ich bin zum Beispiel jemand, der nimmt gern mindestens 2-3 Stühle mit, klar, und einen Tisch und habe da gern mein Stand-Up-Paddleboard drin, das ich dann aufblase oder vielleicht auch mein Kitesurf-Equipment, kommt auf die Location an oder vielleicht auch mal so ein E-Bike, so ein kleines Faltrad, ja, wenn ich keine Lust habe, so zu radeln oder die Fahrräder hinten nicht auf dem Ständer habe. Da finde ich die schon richtig cool, diese Stauraummöglichkeiten. Beleuchtete Dartscheibe und Schokobrunnen ist natürlich jetzt schon
eine ganz andere Liga. Ja. Habe ich in Italien.
Glaub ich dir.
Bibone, ich glaube es war Bibone.
Also Bibione.
Na, Bibone.
Bibone,
Bibone okay. ist, wenn es Westküste.
Ah, okay, okay.
Bibone, aber Bibione gibt es auch.
Gibt's auch, ja.
Keine Ahnung, ich war da. Es war spannend.
Ich denke, weniger Stauraum wäre jetzt nicht das Ziel, aber man sollte vielleicht, wenn man so ein Fahrzeug hat, zu Hause mal überlegen, brauche ich es wirklich? Was war ich für ein Urlaub? Ist vielleicht dieses kleine Gepäck genau das, was dich erleichtert vom Alltag, unterscheidet? Ja?
Ja, oder vielleicht ist es Reisen mit der Familie. Und,
ja,
und der Papi ist einfach damit beschäftigt, dass er sich dann
um alle kümmert.
Bei einem Hotelurlaub kann man, da gibt es ja dann die Verweildauer auf der Toilette, um so ein bisschen Ruhe vor der Familie zu haben. Und das ist vielleicht so
das
Alternativ dazu, dass man sagt, ich muss noch aufbauen.
So
die Geschichte. Was ich auch feststelle, es wird aufgerüstet ohne Ende. Tech, noch mehr Tech. Solarbetriebene Heringsbeleuchtung zum Beispiel.
Die kleinen Solarlampen kenne ich, die ums Auto gesteckt werden. Ja, da gibt es ja mittlerweile alles mit einer kleinen.
Wo ich mir denke, also klar, wenn ich jetzt nachts irgendwie da zum Klohäusel laufe oder wie auch über den Platz laufe, beleuchtet der Heringsabspanner, damit da keiner drüber fällt.
Ja.
Wo ich mir denke, also es gibt ja nichts, was es nicht gibt, ad absurdum geführt, aber irgendwo ist ja auch mal ein Ende. Aber es gibt kein Ende, oder? Es geht immer weiter.
Es geht immer weiter.
Es wird immer verrückter, oder?
Also im Fahrzeug merkt man schon so einen Trend. Früher diese typische Satellitenschüssel, ja, zum Satellitenfernsehen, die kommt so ein bisschen aus der Mode, weil viel gestreamt wird. Ja, es wird jetzt mehr umgestellt auf 4G, 5G Router auf dem Dach, wo du sagst, wenn du eine kleine PV-Anlage hast und dein Wechseldichter, deine Batterien, dass du halt, wenn die Kids fernsehen wollen oder du mal fernguckst, dass du streamst über Internet, dass du nicht jetzt hier die Schüssel ausfährst und dreimal ausrichtest Richtung Astra.
Und ich sehe ganz viele Schüsseln.
Ja,
ich sehe, also gefühlt hat jedes zweite Fahrzeug eine Schüssel, entweder oben auf dem Dach oder ausgerichtet nebenbei so eine portable Geschichte. Und ich habe mir dann gedacht, ich habe keine Schüssel, weil ich genau, wie du sagst, Streaming.
Genau.
Aber offensichtlich ist es noch nicht so angekommen, oder?
Die
Kosten oder ich weiß es nicht. Ja?
Die Schüsseln, also beim Kastenwagen speziell, ja, in den anderen Kategorien gibt es da jede Menge. Wir merken so ein bisschen, dass es in Richtung Streaming geht. Wenn wir jetzt 2 Jahre zurückdenken, war die Schüssel Bestandteil jedes Fahrzeugs. Also es ist wirklich ganz neue Entwicklung Richtung Tech. Es wird immer vernetzter werden, denke ich mal, egal in welche Richtung du denkst. Vielleicht ist es auch der Heringshaken, den du dann per Mobiltelefon ausschalten kannst.
Ja, aber will ich das? Aber ich will das ja nicht unbedingt, oder?
Nee.
Also ich meine, nur weil es geht, heißt es ja nicht, dass es sinnvoll ist.
Das ist richtig. Wir haben auch so ein bisschen die Bremse angezogen, was Digitalisierung im Fahrzeug heißt. Das heißt, wir haben noch alles verkabelt aktuell, ja, es ist alles analog. Du hast einen analogen Regler für die Heizung, für alle Stellelemente. Das ist alles noch verkabelt, ja, um einfach in jedem Land dem Kunden die Möglichkeit zu geben, wenn es einen Defekt gibt, dass es reparieren lassen kann. Weil ein Kabel kann jeder tauschen oder eine Sicherung. Ja. Aber wenn es ein CI, CL, CAN-Bus-System ist, kann man mal in Schieflage geraten und es kann passieren, dass der Urlaub damit ins Wasser fällt, weil es nur der Händler vor Ort oder zu Hause reparieren kann. Und das wollen wir nicht. Ja. Deswegen bleiben die Pössl auch so weit wie möglich noch analog.
Also das ist eine strategische Entscheidung.
Richtig.
Es würde gehen.
Aber es ist eine bewusst strategische Entscheidung, um dem Kunden die maximale Freiheit zu garantieren.
Es ist auch, glaube ich, am Ende überfordernd, wenn alles bedienbar ist.
Na, ja.
Also ich hatte den Fall, ich brauchte die Heizung im Winter und dann brauchte aber die App ein Update. Ich glaube auch auf dem Gerät. Und dann stehst du erstmal bippernd da und musst dieses Update fahren.
Ja.
Und dafür musst du Internet haben, dann musst du wieder vorm Wagen stehen, weil der faradäische Käfig das Netz, wo ich sage, ich will einfach nur warm. Und das, so was solche Sachen, dann nervig.
Klar,
Bordcomputer. Jeder Hersteller für sich dachte, brauchen wir mal ein Update, sage ich. Aber der Endkunde nutzt mehrere Module und wenn die alle abgedatet werden müssen, wird es dann irgendwann zart.
Mein Smart Home, klar, es gibt die Smart Van-Lösung. Wir denken an die letzte Messe zurück oder an die jetzt, die kommt im August wieder im Caravansalon Düsseldorf, da gibt es in der Halle 15 genügend Anbieter, die dir dein Smart Van konfigurieren. Nur ist die Frage, was machst du dann damit, wenn du irgendwo in Apulien stehst, irgendwo am Sandstrand und irgendwas funktioniert nicht? Ja? Mhm. Mal eine Sicherung einstecken, das ist kein Thema.
Mhm.
Aber irgendeinen CI-Bus resetten oder rebooten, ja, und irgendeinen Prozessor dahinter neu booten oder vielleicht ein Software-Update einspielen, weil es gerade so gelauncht wurde oder gerade am Markt ist, ist fast unmöglich.
Wird's denn kleiner, wird's noch minimalistischer, wenn wir jetzt darüber reden? Du hast es ja gerade gesagt, die Satellitenschüsseln werden ersetzt durch Amazon Fire Stick, Sky Q, Go Box, Satu, I don't know. Fällt das dann weg?
Ich denke, die Satellitenschüssel, die klassische, wird wegfallen, weil das klassische Satellitenfernsehen irgendwann keine Bedeutung mehr hat. Oder das Kabelfernsehen. Klar, Streaming heißt, du brauchst wieder mehr Energie. Ja, das Internet, es ist ja auch ein energetischer Faktor. Ja, vielleicht gibt es auch den grünen Footprint mal wieder, der dann am Auto klebt und sagt, ich mache jetzt das und das so nicht mehr, weil einfach dadurch brauche ich ständig Internet. Ja, das Auto muss ständig online sein, ja, um bestimmte Sachen zu machen. Klassische Satellitenschüssel, klar, die musst du einmal ausrichten, braucht der Motor ein bisschen Strom und dann kannst du eigentlich ferngucken. Dann braucht der Fernseher zwar wieder Strom, aber das kannst du ja mit einer PV-Anlage abbilden, ohne dass das Fahrzeug online sein muss. Ich denke, dass die Systeme kleiner werden, die werden immer mehr können, aber ich glaube nicht, dass die analoge Welle jetzt wieder zurückschwappt. Ich denke, die Connectivity und dieses Smart-Van-Thema wird immer weiter vordringen und wird auch in den nächsten Jahren die Branche sozusagen fest in Beschlag nehmen.
Gibt es Planungen hingehend gehen zu einem Mobile Car, wo man eine Karte reinschiebt oder man braucht ja nicht mal mehr eine Telefonkarte, auch sowas läuft ja mittlerweile auch online. Weil das ist ja, glaube ich, so dieses Hauptding. Ein Router, dass das Auto online ist, dass es ein WLAN abstrahlt und das auch eben einen guten Empfang hat. Weil das ist so mein Hauptthema eigentlich. Ja. Ich brauche Strom und online muss er sein.
Genau, das kannst du ja über eine Dachantenne abbilden. Das funktioniert jetzt schon hervorragend. Karte einschieben. Die Router haben meistens eine Karte, irgendeine Zweitkarte von deinem Mobilfunkanbieter oder eine eSIM. Ja, geht ja mittlerweile auch schon, muss ja keine
Karte. Genau, das habe ich gemeint. eSIM, da gibt man ja die Nummer dann ein.
Genau, dann hast du die eSIM mit dem Router connected und dann ist dein Fahrzeug online. Und gut ist es. Und mit dem Roaming, das ja seit ein paar Jahren jetzt kostenlos im Ausland ist, zumindest in den europäischen Roaming-Zonen, Schengen, kannst du überall streamen. Also das funktioniert ja schon.
Update
das
hierzu, aber das kann sich auch jeden Moment wieder ändern. Die Starlink-Variante von Elon Musk soll, habe ich gelesen in Foren, soll es eine Weltkarte geben.
Ja.
Offensichtlich. Also es sei wohl in Planung über einen bezahlbaren Rahmen.
Die aktuell mobile Lösung ist ja irgendwo bei 40 Euro im Monat, die du dann in Europa weit mitnehmen kannst. Ich kenne es auch aus dem Yachting-Bereich, dass die Schiffe im Küstenbereich alle mit Starlink fahren. Funktioniert gut. Ich habe selber eine Starlink-Schüssel, auch selber im Betrieb, wenn ich zum Beispiel im Ausland jetzt mal Mobile Office machen muss. Ob sie es generell durchsetzt, ist die Frage. Da müssten halt die Kosten noch ein bisschen runter. Ja? Weil Starlink, wenn du jetzt mal guckst, du machst es weltweit auf, dann bist du, glaube ich, irgendwie, ich habe es mal gesehen, bei 1200 Euro im Monat.
Im Monat, oh, okay.
Das ist schon, das ist für Yachting, bietet Starlink momentan an. Und da bist du bei 1198, glaube ich, im Monat, damit du weltweit auf hoher See Empfang hast. Das wäre dann mit dem Fahrzeug ähnlich. Da muss also um die Connectivity zu gewährleisten, brauchst du ein extra Satellitenband. Zumindest war so die Aussage von Starlink im letzten Update. Und ich denke, wenn sich das weiterentwickelt und die Kosten runtergehen, könnte das durchaus eine Variante sein.
Muss aber ja auch ausgerichtet werden.
Das muss ausgerichtet werden, ja. Eigentlich nach oben Richtung Himmel und keine Abschattung. Das ist alles bei Starlink. Ja, das reicht, wenn der Himmel frei ist, also der Blick der Schüssel zum Himmel frei ist.
Würde dann während der Fahrt auch gehen? Also wenn es beim Yachting gehen muss, weil das Schiff ist ja, das habe ich mich auch immer gefragt, das bewegt sich ja die ganze Zeit.
Das ist richtig. Da hast du so eine Art Kreiselkompass, dass die Schüssel stetig sozusagen im Nulllevel hält.
Ist gelagert, oder?
Ist gelagert, genau. Aber im Caravaning-Bereich musst du halt aufpassen, wenn du jetzt unter Bäumen durchfährst oder unter Brücken, Städte, Tunnel, dann ist natürlich der Link weg. Also das kann nicht funktionieren. Da ist die Sicht unterbrochen. Auf hoher See hast du ja nichts. Da könnte eine Wolke dazwischen sein, aber mehr ist es nicht.
Kann man mal ausprobieren, man kann ja auch mit dem Caravan aufs Wasser, wenn man zum Beispiel mit einer Fähre übersetzt. Dann werden wir diesen Test machen.
Ein bisschen meist im Schiffsbauch, aber ja. Könnte man.
Und diese Podcast-Folge werden wir natürlich dann auch mit einem Videodreh begleiten. Ne?
Natürlich.
Einfach um diesen Test zu machen, diesen Use Case. Wo geht's hin diesen Sommer bei dir? Gibt's schon Planungen?
Da gibt's Planungen.
Dass wir auch unseren Urlaub so ausrichten können, dass wir wissen, okay, der Robert ist in Italien oder in Kroatien, falls es ein technisches Problem gibt, dass wir da klopfen können oder so.
Bei uns wird's, wenn vor der Messe nochmal wahrscheinlich nach Kroatien gehen. Bei mir ist ja der August immer so ein bisschen belegt durch zwischen Sommerurlaub, da steckt ja davor die Händlertagung mit der Saisoneröffnung, als neues Modelljahr vorbereiten und dann Richtung Messe natürlich alles vorbereiten, dass wir einen tollen Caravan-Salon für unsere Kunden bieten können. Da habe ich meistens nicht so viel Zeit, aber es wird Kroatien werden, wahrscheinlich Estrien. Also wenn du jetzt nach Italien, Spanien, Griechenland, Österreich, Schweiz fährst, ziehen wir uns nicht.
Plan dich um. Robert Hein, Marketing, Presse, Produktentwickler oder wie wir ihn nennen, Mr. Kastenwagen, beziehungsweise
Mr. Kastenwagen.
Dein Pössl. Der Inside Pössl Group Podcast. Mehr Infos auf pössl-group.de.